Ach, du, was Neues aus mir, oh Gott. Und wir sind auf dem Weg zu einer neuen Kreatur, zu dem neuen Leben, zu dem herrlichen Leben, zu dem verherrlichten Leben in Jesus Christus. Mein Thema ist heute ein paradoxes, ein verrücktes Thema, was du sagst, es ist nicht normal. Der Tag, an dem wir sterben, ist der Tag, an dem wir auferstehen auch. Wir werden nicht 3 Jahre oder 3000 Jahre im Grab liegen. In dem Moment, wo ich hier meine Augen zumache, wache ich dort in der Herrlichkeit bei Jesus Christus auf. Ist das nicht fantastisch? Und ich bin so Gott dankbar, dass er uns erlöst hat, der Herr Jesus, und dass wir seine Kinder sind, seine Söhne, seine Töchter. Der Tag, an dem wir sterben, kommen wir nach Hause. Werden wir vom Vater im Himmel begrüßt. Werden wir in unser Erbe wieder eingesetzt. Werden wir wieder, ja, das, was Gott aus unserem Leben machen wollte, das werden wir wieder sein. Der verlorene Sohn kommt heim. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, heißt es in der Heiligen Schrift, sagt der Vater. So, aber bevor ich predige und die Dinge weitergebe, die mir am Herzen liegen, möchte ich euch ganz herzlich einladen. Morgen wird das Thema sein, wie bekommt man Antwort von Gott? Wie hört man Gottes Stimme? Und es ist wichtig, dass wir erfahren, was denkt Gott von mir? Möchtest du es wissen, was Gott von dir denkt? Ich schon. Ich möchte wissen, ob ich ihm gefalle oder ob er irgendwo sich an mir ärgert, noch dunkle, finstere Stellen an meinem Leben findet. Am Sonntag wird das Thema sein, bringe deine Probleme zum Laufen. Wir haben alle Probleme und die blockieren uns, die verhindern uns, die halten uns auf. Aber ich muss die Peitsche nehmen und sagen, im Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. In dem Namen Jesu gehen wir vorwärts. In dem Namen Jesu überwinden wir das Negative. In dem Namen Jesu nehme ich das Böse nicht an. Weißt du, manchmal kriegt man Sachen geliefert und du hast gar nicht bestellt. Weißt du, da kriegst du Sachen geliefert, die hast du gar nicht gerufen. So, wir sollten wissen, das, was Gott will, das will ich auch. Das, was Gott nicht will, will ich auch nicht. Einfach, ganz einfach. So, das wird das Thema sein. Am kommenden Mittwoch wird das Thema sein, wie Dämonen Krankheiten verursachen. Nicht nur Sünde, sondern Dämonen. Dämonen sind die Urheber von Krankheiten. Und Jesus, bevor Jesus die Kranke heilte, hat er die Teufel ausgetrieben. Und er hat die Menschen innen drin gereinigt von der ganzen Seuche, von dem ganzen Ungeziefer. Und Dämonen sind ja Mächte, die einen Menschen krank, schwach, arm machen und einfach alles aufsaugen und auflaugen. Also das ist, was der Teufel macht. Und sobald der Teufel weg ist, die Dämonen weg sind, ist auch die Sünde weg, ist das Böse weg, ist das Negative weg. Du hast wieder Frieden und Ruhe und du kannst weitermachen in dem Namen Jesu. So, der Tag, an dem wir sterben. Ich bin als kleiner Bub mit dem Tod aufgewachsen. Bei uns zu Hause hat mein Uropa, der hat einen Sarg im Hausgang gehabt. Und das war mein Spielplatz. Sarg als Spielplatz. Und habe ich manchmal reingelegt. Und der Opa hat sich auch manchmal reingelegt und sagt, ich passe hier noch rein. Ich passe hier noch rein. Und ja, und er ist natürlich nicht in diesem Sarg beerdigt worden, ist dann mit meinen Verwandten nach Deutschland gekommen und ist hier ja fast 100-jährig gestorben. Das hat er nicht erlebt. Aber er war Kind Gottes, er wusste, ich bin bereit, egal was kommt, egal was passiert, ich bin in der Hand Gottes und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Preis dem Herrn. So, der Tag, an dem wir sterben, du wirst nicht glauben, es ist der schönste Tag. Du gehst nach Hause, du darfst heimgehen, die Tür wird aufgemacht und du wirst von den Engeln heimgetragen. In die Versammlung, wenn du kommst, dann musst du mit der U-Bahn fahren, mit dem Auto fahren oder mit deinen Füßen und so weiter. Aber wenn du dann in die Herrlichkeit eingehst, du wirst von Engeln getragen. Ich werde nie vergessen, ich halte Wache bei einem Bruder in Christus und wir beten zusammen, er ist sehr schwach und so weiter. Ich lege ihn in die Hand Gottes und plötzlich sagt, hier sind Vögel. Ich habe gesagt, Bruder, wir haben keine Vögel, die Fenster sind zu. Doch, das sind Vögel. Und weißt du was, als er dann entschlafen ist, die Engel waren da. Und meine Bibel sagt, und die Engel werden die Erlösten heimtragen. Praise Gott. Der Tag, an dem wir sterben, treten wir die Reise in der Ewigkeit an, in der Unendlichkeit. Zuerst einmal, was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Und es ist, glaube ich, wichtig, dass du das weißt. Ich weiß nicht, ob du schon bei Sterben am Bett mal gewesen bist oder Sterbende begleitet hast oder mal Sterben beobachtet hast. Also es ist so wichtig, dass du weißt, generell, was passiert, wenn wir sterben. Zuerst einmal, wir haben alle Angst vor dem Sterben. Das ist Fakt, weil du wanderst aus. Du gehst in ein neues Land, verstehst du, verreist und kommst nicht mehr hier wieder zurück. Das ist das eine, die Angst vor Ungewissheit. Aber Wir singen ein schönes Lied. Ich weiß, dass mein Heiland lebt und dass ich Jesus kenne und ich werde dort kein Fremdling sein, wo ich hingehe. Ich gehe in den Himmel. Die Erlösten gehen in den Himmel. Also Angst musst du nicht haben, aber das ist menschlich. Die Angst beschleicht einen. Das ist normal und das ist nichts Befremdendes. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das eine. Weitere Zeichen, wenn man stirbt, also meine Beobachtung, kannst du vielleicht eine andere Beobachtung gemacht haben, aber meine Beobachtung ist, das Gesicht wird blass und grau. Das ist so, das verändert dein Gesicht, dein Image, verstehst du? Du wirst befreit von dieser Erde, der Glanz der Augen erlischt, die Stimme wird rau. Und ich sag eines, mein Gebet ist, ich möchte zu Hause sterben, nicht im Krankenhaus. Und ich sag warum auch. Weißt du, ich habe so oft erlebt im Krankenhaus, da wird man abgefertigt. Ich habe schon oft erlebt, dass Sterbende im Gang abgeschoben werden, auf der Bahre verschissen und sich selbst überlassen, da ist keiner da. Und ich habe eines festgestellt, was ein Segen ist, wenn einer stirbt und die Familie ist da. Die muss nicht groß medizinisch fähig sein, sondern die Familie hält die Hand, streichelt, liest aus der Bibel vor, singt vielleicht ein Liedchen und dergleichen begleitet. Im Krankenhaus zu sterben, ist nicht der beste Weg. Erstens, das Personal ist unwissend meistens. Ahnungslos, wissen nicht, was man macht, verstehst? Und da wird man abgeschoben, abgefertigt. Oder der Patient bekommt mit dem Medikamente, wird ruhig gestellt. Nein, wir sollen bei Bewusstsein sterben. Das ist, was die Bibel liegt. In der Bibel lese ich, und er wurde versammelt zu seinen Vätern. Verstehst? Da kommt zum Vater Abraham, zu Vater Isaac, zu Vater Jakob. Wir kommen zu unseren Vätern, wir werden versammelt. Und das ist keine Katastrophe. Und ich habe oft erlebt, Sterbende werden im Krankenhaus und so an Bett festgebunden. Damit sie nicht rausfallen, damit sie sich nicht verletzen und so weiter. Aber wenn ein Angehöriger da ist und ihn begleitet mit Liebe, denn Liebe ist das Größte. Und zwar Liebe vergeht nicht und Liebe geht rüber in das andere Leben. Auch weil viele Patienten manchmal so gebrechlich sind, deshalb werden sie festgenagelt, bekommt Spritzen und was weiß ich. Nirgendwo stirbt man besser als im Kreis seiner Liebenden. Natürlich ist das nicht allen vergönnt, aber es ist wichtig, dass du deine Familie in deiner Nähe hast oder irgendjemand, der dich begleitet. Und es muss nicht unbedingt Familie sein, das können Geschwister aus der Gemeinde sein. Ja, und wir sollten den Dienst an den Sterbenden nicht gering achten. Dieser Dienst, wir begleiten jemand auf Stück weit in die Ewigkeit. Nicht nur, dass wir die Seelen retten, kommen zu Jesus. Nein, wir sollen auch sie an Jesus rüberbringen, in Jesu Hände legen, Jesus übergeben. So, nirgendwo stirbt man besser als im Kreis seiner Familie, wo der Sterbende das Gefühl bekommt, ich bin nicht allein, wo er körperliche Nähe spürt, denn der Geist und die Seele verabschieden sich vom Körper. Und hier, dieser Übergang, sollten wir behilflich sein. Das ist Seelsorge letztendlich. Begleitest die Seele in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Da werden Gefühle angesprochen. Weißt du, wir müssen nicht heucheln und tun, als wenn es alles harmlos ist. Nein, wir müssen Gefühle. Es tut weh. Jetzt geht unser lieber Bruder, unsere liebe Schwester einfach weiter. Aber wir helfen, die Lasten hinzulegen, abzugeben. Und wir sind Gehilfen zur Freude. Weißt du, ich erlebe oft, warum jemand in der Nähe sein sollte von den Gläubigen, von der Familie. Vielleicht soll noch gebeichtet werden, was bekannt werden. Ich werde nie vergessen, ich bin bei einem Bruder in Stuttgart, er ist auch auf dem Nachhauseweg und kommt aus der Ukraine, also Russlanddeutscher. Und wir beten und wir reden über die Ewigkeit, die Herrlichkeit, was kommt. Dann sagt er plötzlich, tu den Dackel raus. Da habe ich gesagt, das gibt's nicht. Hier ist kein Dackel. Tu den Dackel raus. Und dann habe ich nicht verstanden, aber dann habe ich den Herrn gefragt, Herr, was ist mit dem Dackel? Dann sah ich, hier ist ein Problem, das nicht gelöst ist aus langer, langer Zeit, obwohl der Krieg schon lange zu Ende war. Er war als Soldat in der Ukraine oder dort gekämpft, irgendwo an der Front. Und wollte, damals, wie Soldaten halt waren und sind, wollte sich an eine Frau vergehen. Und die Frau schnappte, aber die hat noch ein Kind in den Arm gehabt. Und dann springt der Dackel raus und beißt ihr am Fuß. Und das wurde bekannt. Und dass er das bekannt hatte, hier habe ich mich versündigt. Er hat sich an der Frau versündigt. Die Frau nachher erschossen, glaube ich, sowas war es, wenn ich noch erinnern kann. Er hat sich versündigt. Aber das hat ihn begleitet. Denn Sünde begleitet einen bis am Tor der Ewigkeit. Und wenn einer stirbt, da wird so vieles bewusst. Ich habe selbst mal Toderfahrung gehabt, als ich mal mit Motorrad gegen die Wand geprellt bin und Gehirnerschütterung hatte. In dem Moment, wo ich vom Motorrad runterflog bis an die Wand, habe ich mein ganzes Leben gesehen. Ich war wiedergeboren, ich war bekehrt. Aber plötzlich sah ich, das sind drei Menschen, die stehen breitbeinig in den Weg und lassen mich nicht durch. Und ich habe die Menschen erkannt. Und als ich wieder beim Bewusstsein war und als ich wieder gesund war, bin ich sofort auf diese drei Leute zugegangen. Obwohl eigentlich die gar nicht... Ich hatte denen nicht große Verbrechen begangen habe, aber diese Leute hatten was mit mir und ich mit ihnen. Und als es bereinigt war, habe ich Frieden gehabt. Und stell dir mal vor, ich hätte diese Dinge in der Ewigkeit mitgenommen und nicht bekannt und nicht bereinigt und nicht versöhnt. Mit einem, den habe ich, als ich neulich in Bayern war, habe ich besucht, er ist schon auch Rentner und sein Sohn hat jetzt die Werkstatt. Also wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Vergebung passiert oft in den letzten Phasen des Lebens. In den letzten Phasen des Lebens. Und deshalb ist es wichtig, dass jemand da ist. Gläubig ist. Denn als dieser Fall da war mit diesem Dackel, dann habe ich gesagt, Elisabeth, das war seine Frau, geh raus, mach die Tür zu. Wir allein sprechen mit dem lieben Gott. Und dann war dieses Gespräch und deshalb war so harmonisch, so beruhigend. Und dann sagte, jetzt kann ich heimgehen. Viele Leute können nicht heimgehen, weil ihr Leben nicht bereinigt ist. Die schleppen so viel mit. So, was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Die Muskeln werden schlaff und weich. Der Körper bekommt eine teigige Struktur. Weißt du, wird alles so, lässt das alles nach. Die Falte zwischen Nase und Mundwinkeln vertieft sich. Ja. Warum auch immer. Zeichen, jetzt geht er heim. Und ich bin dagegen, dass man dann künstlich noch am Leben erhält, wenn du weißt, deine Uhr ist abgelaufen. In meiner Bibel heißt es, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Und wir leben ja auf den Tag hin, dass wir Gott begegnen. Und Sterben ist die Phase, wo wir uns aufmachen und durch das Tor gehen und vom Vater empfangen werden. Was passiert beim Sterben noch? Vom medizinischen her. In der Lunge sammelt sich Flüssigkeit. Die Folge ist, dass der Atem röchelt, gurgelt und brodelt. Ihr wisst ja, wenn ihr schon dabei so gewesen seid bei Sterbenden, was da alles so passiert. Und was macht man im Krankenhaus? Man saugt das alles ab noch. Ich denke, das ist nicht nötig. Der liebe Gott hat ganz natürlich eingerichtet, wie wir heimgehen. Es muss nicht groß da jetzt präpariert werden, abgesaugt werden. Weißt du, der Sterbende in seinem Geist geht durch ein Wasser oder durch eine Flut. Er erlebt noch einmal den Geburtsvorgang im Embryo. Da wird er geboren. Er hat das Gefühl, ich werde ertrinken. In solcher Situation, weißt du, kann man nur sagen, Herr, bleibe bei mir. Es will Abend werden. Diese Gebete, die wir in der Bibel haben, die gehen da drauf hin. Und du kannst wie ein Petrus dann mit dem Bruder, mit der Schwester die Hand des Herrn ergreifen. Herr, hilf, ich versinke. Und dann erlebt man Trost und Gnade. Denn wir sollen ja heimgehen in Frieden. Nicht im Geschrei und nicht in Panik und nicht irgendwie, entstellt. In Frieden. Ich darf seine Hand festhalten. Er holt mich raus. Er lässt mich nicht versinken. Er hilft mir. Das sind diese Erfahrungen. Der Herr ist bei mir. Und gerade bei Sterben, der Psalm 23 ist das was Köstliches. Der Herr ist bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, das ist dieses tiefe Tal, das wir durchpassieren müssen, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oft der Psalm 23 ist das Köstlichste, was du am Bett eines Sterbenden vorlesen kannst und aufsagen kannst. Als nächstes noch, was bei Sterbenden passiert. Er hat Halluzinationen. Er lebt sehr viel in dieser Phase, obwohl er äußerlich vielleicht ruhig ist, aber er durchlebt noch einmal das ganze Leben. Du glaubst gar nicht in diesen Bruchteilen von Sekunden. Selbst wenn es Sekunden sind, das spielt sich das ganze Leben ab. Und dann kann er noch sagen, Hilfe oder Herr. Und er kann hier noch wieder gut machen. Der muss nicht ins Fegefeuer oder was weiß ich wohin. Nein, das ist die Phase der Reinigung, der Läuterung. Nur das Leben läuft noch einmal ab. Und dann, wenn du voll Medikamente bist, kannst du es gar nicht wahrnehmen. Deshalb ist es ganz gut und wichtig, denn der Heiland starb bewusst am Kreuz und wir sollen auch bewusst sterben, wenn es irgendwie geht. Rede mit dem Sterbenden. Er bekommt mehr, als du glaubst, mit. Ich habe erlebt mit Sterbenden, die im Koma waren und so weiter und wieder zu sich kamen, die haben alles erlebt. Du wirst es nicht glauben. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Bruder in der Gemeinde gehabt oder ein Ehepaar. Die haben, dass jemand in ihr Auto reingefahren, sie sind haben grün gehabt und der eine bei Rot rast in sie hinein. Der Mann ist in einem Krankenhaus, die Frau ist im anderen Krankenhaus und liegen im Koma. Und dann frage ich, wie geht's mit dem Emanuel, so hieß er, wie geht's dem Emanuel? Ja, der ist noch nicht zu sich gekommen. Dann habe ich gedacht, ich gehe trotzdem im Krankenhaus, ob die es erlauben oder nicht, und bin hin. Und die Ärzte sagen, wir können ihn nicht wachkriegen und sie haben auch können auch nicht wachkriegen. Und da habe ich gesagt, ich gehe rein, trotzdem, ich möchte, habe ich gesagt, ich bin Pastor, mach wenigstens den letzten Segen oder die Ölung oder was auch immer ist und gehe so rein. Und dann wacht er auf und sagt, Johannes, wie bist du reingekommen? Draußen stehen zwei Männer mit weißen Kittel, die wollen dich nicht reinlassen. Wie bist du reingekommen? Aber jetzt pass auf, was da passiert. Dann fragt er, wie geht es, glaube ich, Erna hieß sie oder so, seine Frau, es ist egal. Wie geht's meiner Anna? Dann wollte ich sagen, wusste nicht, soll ich sagen, ich weiß ja gar nicht, wie es ihr wirklich geht. Dann sagt sie, diese Anna sieht mal ganz komisch aus. Die ist wie eine Mumie eingewickelt, nur die Nase guckt raus. Denke ich, woher weiß er das alles? Und tatsächlich, sie war in einem anderen Krankenhaus. Das Einzige, was ihr abgerissen wurde bei dem Unfall, war die Nase. Sie hat nachher künstliche Nase bekommen. Aber sie liegt dort im anderen Krankenhaus über das Tal, da ist ein Tal dazwischen. Da hat alles genau gesehen und gewusst, als er zu sich kam. Deshalb, wir sollten da nicht uns von der vom Psychologen abfertigen lassen, von Ärzten abfertigen lassen. Ja, der Tote weiß viel mehr, als du denkst. Als du glaubst. Und oft beginnt der Sterbende zu schwitzen. Schweißperlen bilden sich dann an der Stirn des Körpers, obwohl die Haut kalt ist. Wenn die Hitze nachlässt, kommt diese Eiskälte dann. Nur, dass du das weißt. Das ist normal. Das passiert. Und hier zieht die Seele aus dem Körper. Aber die Seele ist noch gar nicht weg. Ich weiß nicht, ob du schon so Nahtoderfahrung gehabt hast. Weißt du, da liegst du da und du siehst dich von oben, wie die da dich verarzten, dich behandeln und so weiter, wie die dich operieren womöglich oder sich um dein Leben kämpfen. Du siehst es. Weißt du, die Seele ist noch da. So, dann entstehen Flecken an Schenkeln, Armen, Rumpf und so weiter, lila Flecken. Das heißt, der Körper stirbt langsam ab. Die Atmung wird immer schwächer. Das kann manchmal ganz schnell gehen, das kann manchmal Stunden und sogar Tage gehen, ist alles drin. Aber ich möchte noch etwas sagen zum Thema Organspende. Du kannst denken, was du willst. Ich werde meine Organe nicht spenden. Die gehören zu mir. So, mir gehört mein Herz, meine Lunge, meine Nieren, die gehören mir. Keine Organspende. Warum? Ich sage dir die Wahrheit. Weißt du, da ist noch die Seele im Körper. Denn die können aus keinem toten Körper die Organe nehmen. Da musst du bei lebendigem Leibe ja beraubt. Auch wenn es Narkose ist, verstehst du auch? Ja, bei vollem Bewusstsein. Und das ist eine Falle Satans. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Der Teufel gibt dir bei der Geburt keine Ruhe und er gibt dir beim Tod keine Ruhe. Der versucht mit allen Mitteln, dass du abgetrieben wirst, dass du gar nicht zur Welt kommst, dass du ja nicht in dieses Leben kommst, denn du schadest dann dem Teufel. Und der Teufel will nicht, dass du zu Gott gehst und gesund zu Gott gehst oder vollkommen, so wie Gott dich geschaffen hat. Und es ist eine Falle Satans. Weißt du, ich möchte beerdigt werden, ganz normal. Und ich möchte Gott gehören, bis Gott mich beerdigt. Weißt du, wenn ich dann unter der Erde bin, dann ist okay. Dann können sie entnehmen, aber damit können sie nichts mehr anfangen. Und das ist der Fakt. Aus dem toten Körper können sie keine Spendeorgane mehr nehmen und kein Geschäft mehr machen. Nur solange der Körper warm ist. Und warm ist er solange er noch durchblutet ist. Und ich versuche dir einfach die Wahrheit zu sagen. Wenn du das nicht glaubst, lass es bleiben. Kannst machen, aber du wirst bereuen. Du wirst bereuen. Organe von wirklich Toten kann man nicht verpflanzen. Das ist ein Blödsinn, ein dummer Glaubens von Toten. Aber die müssen das aus dem lebendigen Leib entfernt werden. So, ich wehre mich dagegen. Und wir haben auch in der Gemeinde hier Prospekte verteilt und verteilen es immer wieder. Mache dein Testament. Weißt du, nachher wissen die Leute nichts und dann werden oft die Angehörigen gar nicht gefragt. Du wirst automatisch, deshalb solltest du extra in deinem Portemonnaie so Schein haben oder so ja, Karte haben, dass du nicht Organspender bist und kein Organ aus deinem Leib reißen lässt. Unser Leib gehört Gott. Unser Leib ist ein Tempel Gottes. Und Gott sagt, wer den Tempel verdirbt, den wird auch Gott verderben. welcher Form auch immer. In der Ewigkeit wirst du deine Organspende verfluchen. Dann kommt der Teufel nämlich, ja, das ist Nächstenliebe, das ist Barmherzigkeit, dann solltest du, ja, dem anderen noch wenigstens, wenn du schon zu Lebzeiten nichts Gutes tun konntest, kannst wenigstens deine Organe spenden. Das ist eine Lüge Satans. Eine Lüge Satans. Gott hat dir deine Organe gegeben und es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Gott, auch das andere, selbst wenn der ein Organ gespendet bekommt. Ich habe da vor Jahren mal jemand beerdigt, der neues Herz gehabt hat, von irgendjemand verpflanzt bekommen. Der war nicht mehr derselbe Mensch. Der war nicht mehr derselbe Mensch. Die Frau hat mir erzählt, ja, da hat Dinge plötzlich, weißt du, im Leben ging er nie zu McDonald's und Burger King oder was weiß ich. Plötzlich wollte er Cola haben, plötzlich wollte er nicht, bisher hat er klassische Musik gehört, plötzlich die Musik wollte anders. Weißt du, Blut und Leben, und das gehört zu dir, und das solltest du mit ins Grab nehmen. Und jede Lebensverlängerung bringt nichts. Wenn die Zeit gekommen ist, dass du von dieser Erde gehst, sag Vater, dein Wille geschehe, ich gehe dir entgegen, du wirst mich empfangen, und so weiter. Du musst hier entschieden Nein sagen zu deiner Organspende, was heute so ganz besonders von der Politik her so propagiert wird. Der Teufel, die Regierung und so weiter, weißt du, die sind falsch. Und du kannst dich auf die nicht verlassen, in aller Liebe. Weißt du, auch nicht auf deine Angehörige. Du weißt gar nicht, was für eine Einstellung deine Angehörige haben. Du darfst Nein sagen. Ich will nicht. Basta. Versichere dich selbst, dass sie mit dir keinen Schindluder treiben. Solange du lebst, vergewissere dich. Der Teufel streitet um den Leichnam Moses. Du musst vorstellen, so gierig ist er. Du gehörst Gott und nicht dem Teufel zur Verwertung. Verstehst du? Du wirst ausgeschlachtet wie ein Auto mit Ersatzteile. Bei Organspende werden die Organe dir entrissen aus dem Leib. Da bist du machtlos. Ausgeliefert. Deshalb wehre dich, solange du dich wehren kannst, wie auch immer. Du musst dem Teufel widersprechen. Widersteht ihm fest im Glauben, heißt es. Und dann lässt er dich in Ruhe. Es werden keine toten Organe verpflanzt. Dein Körper gehört dir bis zuletzt. Und du sollst nicht willenlos in die Ewigkeit gehen, sondern beim vollen Willen, bei vollem Verstand. Und nicht, dass dir die Organe entrissen werden, wenn du im Koma bist und nicht mehr voll da. Der Teufel sorgt immer wieder, dass frische Organe herbeigeschafft werden. Er ist ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner. Er ist ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner. Der Mensch ist erst tot, wenn sein Herz nicht mehr schlägt. Und nicht nur das, sondern wenn die Gehirnzellen nicht mehr arbeiten, nicht mehr. Es gibt also auch Gehirntote. Und man sagt, man ist gehirntot. Nein, es gibt keine Gehirntote. Erst wenn die Seele ausgewandert ist, das Herz nicht mehr schlägt, dann bist du reif für die Ewigkeit. So, viele sind im Koma. Und das Herz hat auch aufgehört, oft zu schlagen. Ich habe einen Bruder gehabt, der aus den USA kam, ein Pastor. Der hat mir erzählt, was der alles erlebt hat, was die Ärzte alles gemacht haben. Und sein Herz hat nicht mehr geschlagen, aber im Gehirn war noch Leben da. Und dann kam er wieder zu sich und er ist nicht dumm geworden dabei und Verstand verloren in dieser Zeit. Nein, er hat wirklich vieles mitbekommen und ich war so dankbar, dass ich hier aufgeklärt wurde. Pass auf, was mit dir passiert, zu Lebzeiten, solange du da bist. Aber wir wollen dem Tod begegnen und zwar in Frieden und nicht nur irgendwie uns hetzen lassen. In der Bibel betet ein Mensch einmal, Herr, lehre mich bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir sterblich sind. Lehre mich bedenken, dass wir sterben müssen. Wir sollten unser Leben richtig planen. Der Tod, bitte halt dich fest, der Tod ist die Krönung deines Lebens. Die Krönung deines Lebens und nicht die Verstümmelung deines Leibes. Das ist der Tod. In der Bibel heißt es, Seele, Leib und Geist müssen unsträflich bewahrt werden auf die Wiederkunft Jesu Christi. Seele, Geist und Leib müssen unsträflich bewahrt werden. Was heißt das? Dass mit deiner Seele nichts passiert, dass mit deinem Geist nichts passiert und dass mit deinem Leib nichts passiert. Unsträflich. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott auch verderben, heißt es in der Heiligen Schrift. Und deshalb, pass auf. Deshalb suche gute Menschen in deiner Umgebung, deine Familie. Lieber stirb so ganz allein, als mit bösen Menschen zusammen, mit Räubern, die dich ausrauben und ausschlachten. Ich sage dir die Wahrheit. Ich habe nichts zu verlieren, verstehst du? Deshalb, ich möchte dich ermutigen, glaube oder glaube es nicht, das überlasse ich dir. Aber es ist der schönste Tag, wenn du nach Hause gehst. Worüber andere nicht sprechen, das predige ich, versuche ich zu predigen, zu erwähnen in meinen Predigten. Weißt du, die Religion, die versucht die Menschen zu vertrösten oder irgendwie hinauszuschieben. Auch so wie die Medizin. Ist halt alles gut. Ich bin nicht gegen die Medizin, aber die Medizin versucht auch die Sache hinauszuschieben. Meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Verstehst? Und wir sollten wissen, was Gott von uns will. Und Gott fragen, Herr, wie soll es mit mir weitergehen? Jeder Einzelne muss für sich selbst die Informationen besorgen, sich selbst informieren. Und wo wird er die Ewigkeit zubringen? Ganz arg wichtig. Wenn du weißt, mein Leben ist in seinen Händen gezeichnet, niemand kann mich aus seiner Hand reißen, dann stirbst du ganz anders, bei vollem Bewusstsein. Der Tag, an dem wir sterben, wir gehen heim. Weißt du, da brauche ich jetzt. Und jetzt kommt das Positive, was passiert. Der Tod ist eine Erlösung. Ich brauche die Welt nicht mehr. Ich muss nicht mehr essen, kochen, ich muss nicht mehr... Genau, für so viele praktische Dinge, was der Körper braucht, worauf er angewiesen ist. Weißt du, ich brauche nichts mehr von der Welt und die Welt kriegt auch nichts mehr von mir, wenn ich sterbe. Das ist tot. Mein Leben ist beendet. Ich bin ausgewandert. Und ich weiß, was Auswandern ist. Du lässt alles zurück. Wir sind aus der Sowjetunion ausgewandert als Familie und wir haben alles zurückgelassen. Kannst nachher vielleicht vorbeigucken und es steht das Haus noch da. Als ich mal zu unserem letzten Haus, wo wir zuletzt wohnten, mal vor Jahren mal besucht habe, in Memel, dann habe ich den Leuten, die da drin wohnten, habe ich gesagt, hier haben wir mal gewohnt. Nein, das kann es nicht sein. Wir wohnen schon so und so viele Jahre hier. Doch, habe ich gesagt, wir haben hier gewohnt. Mein Vater hat hier den Ofen gesetzt und ich weiß, wie der Ofen ist und so weiter. Hier am Haus war ein Propeller, wir haben Strom selber durch ein Dynamo erzeugt. Ja, aber diese Leute haben nach Westen, nach Deutschland weggemacht. Die sind abgegangen nach Deutschland. Hier wohnen wir jetzt schon. Da waren noch die ganzen Bäume, die wir gepflanzt haben. Da war noch alles da. Die haben eine wunderbare Zeit gehabt. Aber die sind weg in den Westen. Und genauso das auch Gleiche passiert auch mit uns. Wir gehen westlich. Wir gehen da, wo die Sonne untergeht und dann auf der anderen Seite wieder aufgeht. Go west. Solange der Körper atmet, ist noch Leben in uns. Aber dann lässt alles zurück. Da vergisst du alles. Alles vorbei. In dem Inneren in dem Sterbenden des Menschen ist, da ist noch Kampf, aber er lässt es zurück. Wir schauen zu, was wir haben wir geplärrt, wir haben wir geheult, dass wir alles zurückgelassen haben. Versteht? Jetzt, wir müssen uns verabschieden. Von meinen Freunden muss ich verabschieden. Schulkameraden. Verstehst? Alles, was zurückgeblieben ist. Und nur du selbst gehst mit. Nur du selbst gehst mit. So, ist es so wichtig, dass du praktisch erfährst, was da passiert bei dem Sterbenden. Rede mit dem Sterbenden. Begleite die Sterbenden über den Jordan. Das ist so wichtig, dass ich ermutige, wenn du die Gelegenheit hast, dann im Urlaub. Und ich habe mal bei jemandem, war ich 8 Stunden, und ich habe gesagt, das vergesse ich, Gottesdienst, habe ich angerufen, dass sollen andere Leute den Gottesdienst machen. Ich bleibe bei diesem Sterbenden. Das ist mir wichtiger. Denn ich habe dann in der Ewigkeit oder von der Ewigkeit etwas, wenn ich den begleitet habe. Und er wird mir danken. Der wird mir danken, davon bin ich überzeugt. Ermutige den Sterbenden, lass von deinem Körper los, der Herr holt dich ab, der Herr ist hier, der Herr hat dich lieb, du bist in seiner Hand gezeichnet, fürchte dich nicht. Und das macht ihn bei dem Sterben in seinem letzten Atemzüge, weißt du, das gibt ihm Trost. Und oft ist es so, dann lächelt er noch. Und das ist das Schönste, wenn Leute mit Lächeln oder ja mit breitem Gesicht in die Ewigkeit geht. Und dann, wenn das Herz aufhört zu schlagen, das ist Heimgehen, das ist Heimkommen zum Vater. So wie die Geschichte vom verlorenen Sohn ist so tiefschürfend. Er kommt nach Hause und der Vater empfängt ihn. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ist das nicht herrlich? Freu dich, Bruder. Aber was macht der Bruder? Sagt, mir das nichts gegeben. Beim Heimgehen in die Heimat, in die Geborgenheit. Weißt du, da kommst du wieder, du kommst in deine Berufung zusammen hinein. Diese Berufung, dass du hier auf dieser Erde hast, ist nicht deine Berufung. Du glaubst es wenigstens, dass es ist oder sei. Aber die echte Berufung ist, mit Christus auf dem Thron zu sitzen, mit Christus zu regieren. Das ist deine Bestimmung. Sterben ist das Einbringen der Ernte Gottes. Und deshalb, wenn du jemanden begleitest, ich ermutige, begleite, du bringst die Ernte mit. Da eine Ehre. Bringst ein Körnchen, bringst du dem Heiland. Eine Seele. In Weisheit Kapitel 4, Vers 7. Das ist bei den Apokryphen. Weisheit 4, Vers 7. Da beschreibt der Schreiber den Heimgang der Seelen. Und ich finde es ganz toll. Die vollendete Seele kommt heim. Die reife Seele. Der eine ist früher reif, der andere ist später reif. Es gibt Frühvollendete und es gibt Spätvollendete. Und manche, die nie vollendet werden. Auch das ist möglich. Wie heißt das in Psalm 116, Vers 15? Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Ist unermesslich, unfassbar, unerklärlich, so viel. Der Tod der Erwählten Gottes, der wiedergeborenen Kinder Gottes, wiegt schwer vor dem Herrn. Der Tod der Bekehrten, der Unbekehrten, weißt du, den Unbekehrten sollte man zum Herrn führen, so schnell wie möglich. Ich werde nie vergessen, jemand war im Sterben, kein Kind Gottes, wo ich dachte, weißt du, er war religiös. Aber da heißt, weißt du, er war in der Kirche, aber er war nicht gerettet. Und er kämpfte und rang und schnappte nach Luft. All das, was ich vorhin erzählt habe, was da passiert. Dann habe ich gesagt, rufe Jesus. Rufe den Namen Jesus. Und plötzlich habe ich gemerkt, er verklemmt sich die Lippen. Also er bringt Jesus nicht raus. Der kann alles sagen. Der konnte mir vorher auch so vieles erzählen, noch so nebenbei. Und stöhnen und jammern. Aber als er Jesus rufen soll, ich habe gesagt, im Namen Jesus, sag Jesus. Und er mehrmals geboten, rufe den Namen des Herrn an. Denn in meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal wo er ist. Selbst wenn er in der Hölle, im untersten Verlies wäre und dort den Namen Jesus rufen könnte, der Herr würde ihn erretten. Aber dort wird der Teufel dafür sorgen, dass der Name Jesus nicht bekannt ist. Dass die Menschen den Namen Jesus nicht kennen. Und dann sagt, Jesus! Du, und was? Und plötzlich, als wenn eine Bombe explodiert wäre. Plötzlich, als er Jesus ausgerufen hat. Vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt, vor den Engeln, vor den Dämonen und von den Ungläubigen. Du, der war nicht mehr derselbe Mann. Der streckt die Hände noch und zittert und streckt die Hände nach oben. Er geht heim. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Wird gerettet. Das ist eine Verheißung. Eine Zusage Gottes. Der Tod der Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Und das habe ich gemerkt, wie wichtig es ist. Wenn du nichts mehr sagen kannst oder der Sterbe nicht mehr viel sagt, dann nimmst du seinen Mund und sagst, Jesus. Verstehst? Nimm das. Der Mensch muss Jesus proklamieren. Die Sünde, die Ursünde, die Sünde ist, dass der Mensch Jesus nicht anerkennt. Die Sünde der Juden ist, dass sie Jesus nicht anerkennen. Würden sie Jesus anerkennen, wären sie Kinder Gottes. Und so sind sie Teufelskinder. Entschuldigung, aber das ist so. Wer den Namen des Herrn anruft, und der Herr Jesus sagt, euer Vater ist der Teufel. Also überleg einmal. Auch wenn du Abraham als Vater hast. Und was weiß ich, wir noch. So, der Tod der Auserwählten wiegt schwer vor dem Herrn, die in der Heiligung leben, die Gott wohlgefällig sind, die Gemeinschaft mit dem Vater haben. Dieser Tod wiegt schwer vor dem Herrn. Was das heißt? Denk drüber nach. Dein Tod ist Gott nicht egal. Da schickt er Engel, die dir dienen in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden. Heilig sein, das hat nichts mit besonderen Tugenden zu tun, dass du bestimmte Dinge nicht tust oder tust. Heilig sein bedeutet, dass Gott in dir ist. Weißt du, in der katholischen Kirche, da wirst du heilig gesprochen, wenn du drei Wunder vollbracht hast. Das hat nichts mit heilig zu tun. Weißt du, heilig ist, wenn du die Gnade annimmst, die Vergebung der Sünden annimmst, wenn du Frieden mit Gott bekommst, dann bist du erst ein Heiliger. Und dann wiegt dein Tod schwer. Dann brauchst du keinen Papst und keinen Bischof, der dir dann selig spricht oder heilig spricht. Brauchst du nicht. Aber das ist so wichtig, dass du von Gott heilig gesprochen bist, dass das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht. So, und ich möchte nur, denk drüber nach, der Tod der Kinder Gottes ist bei Gott so heilig, so großartig, so gewaltig, so wertvoll und so bedeutungsvoll. Wenn ein Kind Gottes stirbt, dann gibt es im Himmel einen Staatsakt. Ich sag euch, du verstehst vielleicht die Bibel nicht, aber ich möchte dir etwas erklären. Wenn du stirbst als Kind Gottes, als ein Heiliger, dieser Tod wiegt, weißt du, als wenn, ja, der Papst gestorben wäre oder der Kanzler oder der Präsident. Da wird ein Staatsakt angelegt. Die Bibel sagt, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und Buße ist erst fertig, wenn du nach Hause ankommst und sagst, Daddy. Viele bekehren sich, strecken sich die Hand und sagen, ich bin entschieden. Aber du kannst noch jederzeit abfallen. Aber wenn du nach Hause am Tor der Herrlichkeit, der Ewigkeit bist und vom Vater empfangen bist, dann gibt's kein Zurück mehr. Dann gibt's kein Zurück mehr. Und der Tod der Heiligen ist im Heiligen ein Staatsakt. Ein Staatsakt. Da wird alles vorbereitet. Wenn du am Ziel bist, wenn du heimkommst, da jubilieren die Engel. Er ist nach Hause gekommen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Da verstehst du die Geschichte erst, die Zusammenhänge. Der verlorene Sohn, die verlorenen Söhne und Töchter kommen nach Hause vom Schlachtfeld. Die haben gekämpft, so wie dieser Marathonläufer. Wir haben gesiegt. Das war die Botschaft. Wir haben gesiegt. Der hat das Ziel erreicht und gab seinen Geist auf. Aber der hat noch die Botschaft gebracht, wir haben gesiegt. Nach 42 Kilometern. Und dann gingen wieder Lichter an. Und dann wurde wieder gebrutzelt zu Hause. Und die Frauen haben die Kinder wieder auf die Straße gelassen. Wir haben gesiegt. Und das ist die Botschaft, die ich dir weitergeben möchte. Du als Kind Gottes, wenn der Herr dich berührt hat, dich erlöst hat und dich zu sich genommen hat. Denk drüber, was wir sprechen. Wir reden ja zu sich. Der Herr hat ihn zu sich genommen. Zu sich genommen. Dann haben wir Frieden. Dann wird's gebrutzelt. Dann wird's geleuchtet. Dann wird's gestrahlt. Da beginnt die Hochzeit des Lammes. Wenn du dich bekehrst, dich für Jesus entscheidest oder dich taufen lässt, bist noch lange nicht am Ziel. Weißt du, du bist noch lange nicht am Ziel. Lass uns da gar nichts vormachen und täuschen. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Du hast noch keine Krone. Du bist noch nicht am Ziel. Der Schächer, der war am Ziel. Was sagt Jesus zu dem Schächer? Zuerst hat er geflucht und gelästert und geschimpft. Und dann sagt der Schächer nur eines, Meister oder Herr, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und hör mal, was Jesus sagt. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Weißt du, für den gab es kein Zurück mehr. Für den gab es kein Zurück mehr. Heute. Nicht, wenn du dich bekehrst. Nein, wenn du stirbst, bist du im Paradies. Wirst du vom Heiland abgeholt. Gott ist stolz. Gott ist froh und dankbar über seine heimkommenden Kinder, die durchgehalten haben, den Lauf vollendet haben, Glauben gehalten haben. Nicht nur einmal Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn, oder der Herr ist gut, oder Vater unser. Weißt du, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Jetzt müssen wir feiern. Nicht vorher, wenn er also wegging. Nein, jetzt müssen wir feiern. Jetzt muss das Mastkalb geschlachtet werden. Jetzt muss aufgetischt werden. Und das ist der Moment, wo der Herr im Angesicht unserer Feinde den Tisch deckt. Im Angesicht unserer Feinde. Und der schlimmste Feind, der weggetan werden muss, das ist der Tod. Und komm heim, verlorenes Kind. Komm heim. Die Heimkehr der Erlösten ist wie Gott. Kein Entsetzen, kein Trauerakt, kein Schrecken und Verbrechen. Nein. Oder dass man bedauert, jetzt ist er gestorben. Nein. Wir sollten jubeln und jauchzen und sagen, jetzt ist er am Ziel. Jetzt ist er, ja, angekommen. Und wir müssen unsere verstorbenen Lieben nicht beweinen. Und schon gar nicht, wenn die Kinder Gottes waren. Weißt du, wir sollen sie nicht beweinen. Ganz einfach. Das ist kein Trauerakt, dieser Staatsakt, verstehst du? Nein, wir sollen einfach in Frieden sagen, jetzt ist er zu Hause. Schau, die Märtyrer, da ist sogar ein Siegel in der Offenbarung, die Seelen unter dem Altar. Lass die noch andere noch kommen. Die Seelen unter dem Altar, die sind Gott wertvoll. Der Tod seiner Heiligen ist kostbar, wertvoll, gewaltig. Gott sind die Seelen, so wie die Perlen. Weißt du dies? Jede Seele ist eine Perle, eine gereifte, gewachsene Perle. Und die Tore von Neuem Jerusalem sind Perlen, keine Edelsteine. Perlen. Perlen sind die Tore von Neuem Jerusalem. Perlen. Und Perle ist, weißt du, wie Perle entsteht? Da kommt in der Muschel irgendwie so Staubkörnchen und es kämpft und kämpft und kämpft und verpackt. Und dann gibt es die Perle. Und das sind die Fundamente. Der Tore des Neuen Jerusalem, Deshalb, wer wird als Sieger dort einziehen? Wer wird gekrönt? Wer wird es sein? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Wir sollen darauf achten. Sind die Perlen, die hier gelitten haben, die hier gekämpft haben, die hier gearbeitet haben, die hier gedient haben, die hier sich verausgabt haben, die hier, ja, ausgenutzt worden sind. Egal was es ist, verstehst du? Du hast gekämpft bis zuletzt. Du hast dich aufgerieben, aufgeopfert für den Herrn. Dich verzehrt. Weißt du, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Denk drüber nach, was das ist, was das bedeutet. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemalert hast, verstehst du? Die Farbe. Und jedes Mal, wenn du streichst, du verzehrst die Farbe, am Schluss ist es verbraucht und so weiter. Und Gott hat hier zugelassen und gegeben, dass dein Leben verbraucht wird zur Ehre Gottes. Und jetzt findet der Staatsakt im Himmel. Da wird, jetzt kommen die Erlösten nach Hause. In England gab es einen Missionar, der kam nach Hause vom Missionsfeld, war krank, musste jetzt das Missionsfeld verlassen. Und dann kommt er eingefahren in den Hafen mit seinem Schiff, oder mit dem Schiff kommen sie rein. Und da denkt er, Blaskapelle, roter Teppich, das ist für mich. Aber plötzlich fährt das Schiff ein bisschen weiter und kommt jemand anders. Und da kommt ein anderer Mensch, von irgendwo anders kam. Und dieser Missionar stand am Kai. Und da war nicht einmal, der ihn jemand abholt. Da stand er da mit seinem Koffer. Und dann sagt er, guck mal, Herr, das ist furchtbar. Der wird abgeholt. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber dann wird roter Teppich ausgerollt. Da spielt eine Musikkapelle. Und mir, da ist niemand da, der nicht einmal meinen Koffer trägt. Das muss ich selbst jetzt nach Hause alles schleppen und gucken, wie komme ich nach Hause. Und dann hat der Herr gesagt, mein Kind, es ist noch nicht Feierabend. Es ist noch nicht Feierabend. Es ist noch nicht Feierabend. Heimkehrer kommen nach Hause. Das ist Sterben. Und der verlorene Sohn hat alles verplempert, verlebt, das ganze Erbe. Aber er kommt nach Hause und der Vater setzt ihn genauso ein, kriegt rein. Er bekommt seinen Fingerring. Er ist zu Hause. Er wird wieder eingesetzt in Ehren. Und wenn du nach Hause kommst, du wirst eingesetzt wieder in Ehren. Auch wenn du alles verloren hast, alles verplempert hast. Der Weg des verlorenen Sohnes ist der Weg nach Hause. Du darfst nach Hause kommen, Gott wartet auf dich. Auch wenn du ein Verbrecher gewesen bist, ein Sünder, einer der größten Sünder, du darfst heimkommen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von dem Yellow Tree, von dem gelben Baum, warum man, wenn Heimkehrer empfangen werden, da hängt man gelbe Lametten oder was auch immer ist, verstehst du? Du kannst nach Hause kommen und die Hippies haben dann Schlager gesungen, der Yellow Tree, der gelbe Baum. Und diese Geschichte hat einen Hintergrund. Da ist ein Junge von seinen Eltern weggegangen. Die waren zu fromm zu Hause. Er wollte nicht beten, er wollte dies nicht, er wollte das nicht. Er wollte nicht so religiös werden, nicht immer die Bibel lesen müssen. Und er ist in die Welt gegangen. Nach vielen Jahren bekommt er einen Wunsch, ich sollte nach Hause gehen. Kann ich nach Hause gehen? Werden meine Eltern mich empfangen? Wird mein Vater, meine Mutter mich empfangen? Und die wohnten am Bahndamm. Und dann schrieb er eine Karte zurück. Mutti, wenn ich nach Hause kommen darf, häng wenigstens ein weißes Tuch an der Leine. Ich werde vorbeifahren. Und wenn das weiße Tuch hängt, weiß ich, ich darf nach Hause kommen. Und weißt du, was da passiert ist? Der Junge fährt nach Hause und die Frau hat aus der ganzen Nachbarschaft und alle Leinentücher, was sie hatte, aufgehängt auf der Leine. Der Junge brach zusammen. Er sagt, ich darf nach Hause kommen. Ich werde erwartet. Ich werde erwartet. Und so entstand dieses Lied, der gelbe Baum, der verlorene Sohn, kam nach Hause. Weißt du, in dieser Welt, da bist du nicht daheim. Wie heißt es in meiner Bibel? Hier werden wir geachtet wie Schlachtschafe. Da steht hier, der will uns ans Fell, jeder will uns ausnehmen. Hier sind wir Opferlämmer in dieser Welt, da sind wir. Lies Hebräer 11, den zweiten Teil, nicht den ersten, den zweiten Teil von Hebräer 11. Hier, da heißt es, da sind welche gesteinigt worden, einige zersägt worden, einige sind durch Schwert getötet worden. Lies mal, der zweite Teil Hebräerbrief. Hier läuft, weißt du, hier läuft man in Schafspelzen und Ziegenfellen. Steht drin, da, weißt du, da muss man sich warm anziehen. Oder man lebt in der Wüste. Diese Glaubenshelden, die haben Mangel erlitten, waren in Bedrängnis, Misshandlungen erduldet. Zweiter Teil des Hebräerbriefs. Und die haben nicht aufgegeben. Und das ist Glaube. Denn sie hatten eine andere Hoffnung. Ein anderes Ziel. Moses hat Ägypten, dieses ganze Plunder, das ganze Gold, die ganzen
Ehrungen und Titel und so weiter, hat er gesagt, komm, behaltet, ich möchte lieber mit dem Volk Gottes Schmach leiden und in die Herrlichkeit eingehen, als hier die Schätze Ägyptens genießen. Ihnen war die Welt nicht wert, heißt es. Weißt du, sie waren in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Ja? Und das ist Sterben. Wir müssen vorher uns von dieser Sache lösen. Diese Seelen, sie sind umhergehört in Wüsten, heißt es Hebräer 11, auf Bergen, in Höhlen, in Erdlöchern. Dieser Tod ist wertgeachtet in den Augen Gottes, die eine andere Berufung vor sich hatten, ein anderes Ziel. Als Heilige wurden sie aus der Welt rausgerufen. Aus der Welt rausgerufen, in die Wüste geschickt unter Umständen. Sie waren nicht mehr ein Teil dieser Welt. Weißt du, sie sind als Fremdkörper hier betrachtet worden. Und wenn du in dieser Welt das erlebst, dann wirst du gern nach Hause gehen. Das große Problem ist der Wohlstand hier bei uns. Uns geht es viel zu gut. Verstehst? Wir haben viel zu viel. Warme Stube, Arbeit, Geld, Einkommen, wir haben alles. Verstehst? Herr, komme nicht so bald. Ich möchte noch Karriere machen, ich möchte noch das machen, ich möchte noch das erreichen. Aber wenn du nichts mehr hast, verstehst du, dann sehnst du dich nach Hause zum Vater. Aber viele sind hier in dieser Welt viel zu verbunden und mit der Welt so verquickt. Aber das kann ich nicht loslassen. Mein Auto, meine Viecher, mein Haus, meine Klamotten, auch wenn es Lumpen sind. Weißt du, die Welt, diese Heiligen hat die Welt abgestoßen und ausgeschieden, sich von ihnen sogar getrennt. Das ist nämlich sich losreißen von dieser Welt. Reiß mich los von der Welt, mach meinen Glauben groß, singen wir in einem Chorus. Mit ihnen wollte die Welt nichts zu tun haben. Das sind die Heiligen, deren Tod wurde wertgeachtet. Die auf diese Welt nicht mehr groß gegeben haben, diese Welt nicht mehr geachtet haben, im Gegenteil sogar verachtet haben, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das. Und du merkst, was du alles brauchst, um zu leben. Eigentlich gar nichts. Bisschen Wasser, bisschen Luft, bisschen Liebe. Auch wenn du das nicht hast. Aber trotzdem, der Herr liebt dich, diese Gewissheit, Gott liebt mich, Gott versteht mich. Das sind die Heiligen, die wertvoll vor Gott waren und sind und bleiben. Und die werden vom Herrn empfangen, der verlorene Sohn, als er nichts mehr hatte. Nichts mehr. Und nach dem Schweinestall gestunken hat. Nach Zigaretten, nach Alkohol, was weiß ich noch, nach Drogen. Der kam nach Hause, kaputt. Aber dieser mein Sohn ist lebendig geworden. Halleluja. Dieser mein Sohn lebt. Diese Menschen haben Gottes Aufmerksamkeit und Gottes Zuneigung. Die hat Gott nicht vergessen und aufgegeben. Weißt du, die erwartet der Himmel. Den Lazarus, der heimgetragen wird in Abrahams Schoß. Die haben Ewigkeitswert. Die hier wertlos sind. Die hier nichts zu sagen haben. Diese Seelen sind diese kostbaren Perlen, die die Proben bestanden haben, die sich bewährt haben, die standgehalten haben, den Stürmen, wie im Hebräer 11, zweiter Teil beschrieben wird. Sie werden von Gott besonders gesegnet. Sie werden von ihm willkommen geheißen, auch wenn er früh stirbt. Weißt du, manchmal denkt man, ich habe in Heilbronn jemand mit ein Mädchen beerdigt, schönes Mädchen, 17 Jahre alt und so weiter beerdigt und ich habe kein Wort gefunden. Weißt du, das ist schrecklich, wenn so plötzlich jemand dir nichts, mir nichts stirbt. Dir nichts, mir nichts stirbt. Und ich habe gesagt, lieber Gott, was soll ich hier predigen am Grab? Verstehst du? Es ist traurig eigentlich. Aber Gott hat mir ein Stichwort gegeben und das war meine Botschaft. Und hier habe ich so viel mitbekommen. Sie war früh vollendet. Jemand kann früh vollendet sein. Dieses Mädchen hat nur die Bibel gelesen, hat gebetet, war in der Jugendstunde. War ein ganz nettes, liebes, süßes Kind. Und früh vollendet. Sie hat nichts vom Leben gehabt. Eigentlich würde man sagen, nein, sie hat von Jesus viel gehabt. Wir haben in der Bibel einen Fall, in der Apostelgeschichte. Der Jakobus wird enthauptet in der Urgemeinde. Der hat eine Ausbildung beim Heiland gehabt, 3 Jahre lang in der Gemeinschaft mit Jesus. Hat eine tolle Ausbildung, hat den Heiligen Geist gehabt. Und kurze Zeit später wird er enthauptet. Und den Petrus hat der Herr aus dem Gefängnis befreit. Aber diesen Apostel hat der Herr nicht aus dem Gefängnis befreit. Der hat keinen Brief geschrieben. keine großen Predigten sind von ihm erhalten geblieben, keine großen Offenbarungen hat er gehabt. Wer weiß überhaupt, ob er eine Missionsreise irgendwo gemacht hat, wir wissen nicht. Nach kurzer Zeit enthauptet. Nach kurzer Zeit. Er hat nichts Großes vollbracht. Und wir denken, wir müssen was in dieser Welt Großes vollbringen. Nein, wir müssen nur vollendet werden. Wir müssen nur das Ziel nach der Perspektive Gottes erreichen. In Weisheit 4, habe ich euch gesagt, Kapitel 4, Vers 7, liest mal diese Verse. Oft kommt der Gerechte früh um. Oft kommt der Gerechte früh um. Oft. Und diese vielen Menschen, die bekehren sich und kurze Zeit werden sie abgerufen, gar nicht so lang. Und manchmal, ich habe manchmal mit Gott gehadert, so tolle Leute. Und die werden abberufen. Warum? Ich habe ein paar Gottesgedanken entdeckt. Weißt du, wenn die noch länger gelebt hätten, die hätten noch versündigt, noch ihr Leben vermasselt, noch die Erlösung zunichte gemacht. Aber so ging es schnell, zack, zack, zack. Buße, Wiedergeburt, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die haben noch Zeugnis gegeben für Jesus und dann nach kurzer Zeit, ein, zwei Jahre später, abgerufen. Und sind daheim. Und ich habe nachgedacht, wenn die noch länger am Leben geblieben wären, die hätten, was weiß ich, Blödsinn gemacht. Früh vollendet. Oft kommt der Gerechte früh um. Aber auch bei seinem frühen Ende geht er in die Ruhe Gottes ein. Weisheit Kapitel 4, Vers 7. Er geht in die Ruhe Gottes ein. Auch wenn er früh vollendet ist. Und das ist das Wichtigste, in die Ruhe Gottes einzugehen. Dann heißt es weiter, denn ehrenvolles Alter besteht nicht in einem langen Leben, obwohl das dir gegönnt ist, obwohl es von Gott bestimmt ist. Aber ein hohes Alter, das hat nichts zu sagen und so weiter. Denn der Zahl der Jahre wird nicht, oder das Leben wird nicht nach der Zahl der Jahre gemessen. Es gefiel Gott und er wurde von ihm geliebt und wurde dann, ja, zu sich genommen. Schau den Hiob, nicht den Hiob, den Henoch. Der Henoch, also der Methusalem, der wurde 900 und noch was von Jahren alt und der Henoch wurde nur gerade 300 und noch was, 360 Jahre alt, verstehst du? Und wurde früh heimgenommen. Auf das bezieht sich diese Stelle. Verstehst du? Früh genommen. Und er wurde nicht mehr gefunden. Der war bei Gott, findet die Ruhe bei Gott. Ist es so wichtig, dass du in die Ruhe Gottes eingehst? Da heißt es weiter, er wurde weggenommen, damit nicht seine Schlechtigkeit, seine Einsicht verkehre und Arglist seine Seele täusche. Deshalb, weißt du, wäre er noch länger hier geblieben, hätte er noch so viel Böses anschauen müssen, so viel Elend erleben müssen, so viel Trauriges. Früh vollendet hat der Gerechte doch ein volles Leben gehabt, früh vollendet. Er hat alles gehabt, was er wollte. Da seine Seele den Herrn gefiel, enteilte er aus der Mitte des Bösen. Du weißt, die Welt war zu schade für den. Deshalb dieser frühe Tod bei Henoch oder bei diesem Mädel mit 17 Jahren. Früh vollendet. Also in den Jahren, wo ich Prediger bin, und das sind schon fast 50 Jahre, nicht ganz, aber fehlen noch ein, zwei Jahre, dass ich Gottes Wort predige. Weißt du, und da habe ich so viele Menschen beobachten können, begleiten können, so viele Sterbende, so viele Unvollendete und so viele Frühvollendete. Frühvollendete. Die Leute sahen es, ohne zu verstehen, heißt es hier weiter in der Weisheit. Sie nahmen es sich nicht zu Herzen, dass Gnade und Erbarmen seinen Auserwählten zuteil wird, Belohnung seinen Heiligen. Die Frevler sehen das Ende des Weisen, verstehen es aber nicht. Warum muss das alles so passieren? Warum? Die könnten, sollen noch länger leben. Nein, du bist reif, vollendet, komm heim. So wie der verlorene Sohn, ihm war es nicht erlaubt, vor diesem ganzen Gefräß aus dem Schweinestall zu essen. Gott brachte ihn in Sicherheit, den Henoch und wen auch immer ist. Sie sahen es und gehen darüber hinweg. Doch der Herr lacht über sie, über diese Gottlosen. Die verstehen es nicht, warum Gott arbeitet. Dein Wille geschehe. Und wenn wir beten, weißt du, auch Christen, die sollten nicht sagen, jetzt Herr, heile ihn, jetzt Herr, stell ihn wieder her. Wir sollten, wenn wir für Kranke beten und wir merken und spüren und wissen und haben den Eindruck, die Zeit ist abgelaufen, dann sollen wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Sonst kommt es dir sehr teuer zu stehen. Dann wird der Person ein Pflegefall. Dann wird die Person, was weiß ich noch, ja, bekommt Schwierigkeiten, andere Probleme, Krankheiten kommen. Dein Wille geschehe. Nicht nur einfach, Herr, du musst es unbedingt heilen. Ich werde nicht vergessen, einer meiner Mitarbeiter in Stuttgart, der besucht jemand Krankes, geht hin, Und vor ihr war ein anderer Pastor, weil er zu einer anderen Gemeinde noch gehörte. Da war ein anderer Pastor und er sagt, und Wein sagt, so spricht der Herr, du wirst leben und du wirst meine Werke verkündigen. Der war früh morgens da. Und der andere Bruder kommt auch noch und so weiter und besucht ihn. Und er war vom Geist Gottes geleitet, hat vorher gefragt, Herr, was soll ich dem sagen? Und weißt, und er kommt abends. Deine war morgens. Und dann von unserer Gemeinde kommt er und dann sagt, du, hör mal, Bruder, ich muss dir die Wahrheit sagen. Das ist hart, was ich dir zu sagen habe. Aber es ist hart. Gott hat mir heute ein Wort gegeben für dich. Bestelle dein Haus. Aber dann sagt er, heute Morgen war Pastor sowieso von der anderen Gemeinde und er hat gesagt, du wirst noch die Taten Gottes verkündigen. Aber ich konnte es gar nicht so recht glauben. Ich spürte, mit mir geht's zu Ende. Und das, was du jetzt mir vorliest, das ist die Wahrheit. Bestelle dein Haus. Hat noch ganz schnell sein Testament gemacht, sein Leben geordnet und dergleichen. Bestelle dein Haus. Und ein paar Tage später ist er heimgegangen. Bestelle dein Haus. Weißt du, wir schmieren den Leuten manchmal Honig um die Augen oder um den Mund und reden den Leuten nach dem Mund. Wir müssen aufpassen, was wir den Leuten erzählen. Wir sollen das Wort Gottes verkündigen. Was sagt der Herr? Der Herr kann sagen, sogar Sterbenden. Weißt du? Nein, du solltest das sagen, was der Herr sagt. Bestelle dein Haus. Ich denke nur an Propheten Jesaja. Ein Prophet Gottes zu sein, ist nicht einfach und nicht leicht und bequem. Und dieser Jesaja geht zum Hiskia und sagt genau das. Hiskia, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und was macht Hiskia? Der dreht sich um und sagt, Herr, es ist alles noch so unvollendet hier in Jerusalem. Ich habe angefangen, den Tempel wiederherzustellen, die Stadt Jerusalem in Sicherheit zu bringen und. Ich habe noch so viel zu tun. Und er hatte bitterlich geweint. Und weißt du, was dann passiert ist? Der Prophet ist noch nicht mal aus dem Tor des Palastes. Dann spricht der Herr, geh zurück und sag ihm, sein Leben wird um 15 Jahre verlängert. Auch das ist drin. Weißt du, auch das, der war noch nicht vollendet. Und du siehst, Hiskia war noch nicht vollendet. Und er hat noch von Gott Gnade bekommen. Aber diese Gnade hat ihm auch nicht viel genützt. Oder seinem Haus. Ja, dann der Herr hat ihn wiederhergestellt. Da kommt Besuch aus Babylon oder Assyrien. Und dann sagt, guck mal, das alles hat der Herr mir gezeigt. Und dann muss der Prophet wieder gehen. Und muss sagen, hör mal, was für Worte, für Laute, für Sprache höre ich da in deinem Palast? Was haben die Leute dir erzählt? Ja, ich habe ihnen alles gezeigt. Und dann sagt, schau, Hiskia, du wirst alles verlieren an diese Leute. Verstehst? Und so ist es. Gott kann einem was geben und schenken, aber wir werden dann stolz, eingebildet, arrogant. Und wir sind nicht mehr vollendet. Wenn der da heimgegangen ist, auch wenn sein Werk, irdisches Werk, nicht vollendet war, weißt du, dann wäre er wenigstens demütig gestorben. Verstehe den Tod der Gerechten. Er ist wertvoll und köstlich für Gott. Weißt du, wenn Gott jemand frühzeitig abruft, das ist okay. Das ist sein Wille. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Wir sollten auf die Heimat schauen, auf die Seligkeit zu achten. Die Sklaven in Amerika oder, ja, die haben auf ihren Plantagen gesungen. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren. Halleluja. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren. Wenn sie kommen von Ost und West und Nord und so weiter. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, wie bei der Olympiade. Da kommen die Deutschen, da kommen die Afrikaner, da kommen die Chinesen, da kommen die Russen, da kommen, ja, die Germanen. Wir werden versammelt zu unseren Vätern. Ich komme nachher noch am Schluss. Weißt du, wenn der Herr uns heimholt, wir werden zu unseren Lieben versammelt. Zu unseren Familien. Du siehst plötzlich deine Großmutter. Ja. Glaub mir. Du wirst erstaunt sein, verblüfft sein. Deine ganze Familie wird zusammen sein. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Und alle, die mit dir mitfahren, Paulus, 276 Seelen, die werden auf dem Dampfer sein. Und die werden das Ziel erreichen. Das Schiff wird zugrunde gehen. Aber die Seelen werden gerettet. So. Und diese Sklaven, sie erzählen, wie ihr Leben wirklich war, wie ihr Schicksal war. Die sind als Sklaven aus Afrika verschleppt, verkauft, ausgepeitscht, geschlagen. Viele sind nicht mit dem Leben davon gekommen. Und weil sie alles erlebt haben. Und die sind angekommen. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren. Wenn die Heiligen einmarschieren. Das wird ein Tag sein. Nur der Sohn ging voraus, Jesus Christus, unser Heiland, unser Erlöser. Er kennt das Elend, er weiß, was wir durchlebt haben, was wir durchgemacht haben. Er versteht uns. Im schwarzen Amerika, da kennt jedes Kind dieses Lied. Nobody knows the trouble I have. Niemand weiß die Schwierigkeiten, die Probleme, die ich hatte. Ist ein Klagelied auf der einen Seite. Aber der Herr weiß, was für Schwierigkeiten, für Lasten du gehabt hast. Man beklagt das Elend hier, das Leid auf dieser Welt. Die ganzen Spirituals, das sind geistliche Lieder, gesungen auf den Plantagen, nicht auf dem Kanapee irgendwo. Weißt du, die schmerzlichen Lieder. Und du kommst nach Hause. Und weißt du, das sind Erfahrungen, die man dann mit anderen teilt, mit anderen weitergibt. Diese Sklaven konnten die Ketten ablegen. Und wenn die Heiligen einmarschieren, wenn die Kinder nach Hause kommen, zum Abendmahl, das ist das große Abendmahl, dann sind wir zu Hause, dann sind wir in der Heimat. Dann sind wir nicht mehr entwurzelt. Verstehst? Unsere amerikanischen Brüder, farbigen Brüder, die sind entwurzelt. Ihre Heimat ist nicht Amerika, ihre Heimat ist Afrika. In aller Liebe. Sie sind verkauft, versklavt, ans Messer geliefert worden. Zusammengetrieben. Und das Schlimme dabei ist, die weißen Missionare aus England, David Livingstone sagt, wenn ich das gewusst hätte, was meine Forschungsreisen bewirkt haben, ich wäre nie nach Afrika gegangen. Verstehst du, dann kamen nach den Missionaren kamen die Kapitalisten, die haben die Sklaven dann verkauft und zusammengetrieben und verkauft. Aber die Missionare haben versucht, das Heil zu verkündigen. Deshalb, wir müssen aufhören, Kultur zu importieren, exportieren, importieren, egal was. Sondern die Botschaft des Evangeliums. Die farbigen Brüder, sie wurden ausgebeutet, unterdrückt, versklavt. Und wenn die Heiligen einmarschieren, das ist ein Overcomer-Lied, ein Überwinderlied. Kennst du das schöne Lied? Oh Happy Day. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Weißt du, ist ein Überwinderlied von der Überwindergemeinde gesungen. Oh glücklicher Tag, oh seliger Tag, welch seliger Tag das ist. Dann sind wir zu Hause. Oh Happy Day. Alles hinter mir vorbei. Die ganze Entwurzelung, die ganze Verachtung, die ganze Verspottung, die ganze Verkennung, die ganze Ausbeutung. Das wird ein glorreicher Tag sein. Oh Happy Day. Oh Happy Day. Weißt du, wenn wir diese Welt verlassen, wenn wir die himmlische Wohnung beziehen, die uns Jesus eingerichtet hat. Weißt du, Sterben ist nur umziehen, auswandern. Ja, Befreiung, Erlösung. Befreit von der Knechtschaft. Du musst, du sollst, das darfst du nicht. Das ist nichts für dich. Weißt du, immer begrenzt. Was wir hier durchmachen, sind Abhängigkeiten. Nur Stress. Uns wird vieles nicht vergönnt. Und vielen ist das nicht vergönnt. Dir ist kein Mann vergönnt, keine Frau vergönnt, kein Haus vergönnt, keine Kinder vergönnt. Dir ist gar nichts mehr vergönnt. Schau dein Leben richtig an. Der Teufel hat dir alles vermasselt. Aber da heißt es, die Witwe, die wird 1000 Kinder haben. Kannst du dir das vorstellen? Steht in der Bibel alles. In der fantastischen Zeit des Messias. Auf der Welt ist dir Armut, dann der Fluch über dein Leben. Weißt du? Aber der Tod befreit dich von dieser Armut, von den Brosamen, die von des Herrn und des reichen Mannes Tisch fallen. Von Hass und Leidenschaft und all dem und so weiter. Du bekommst Gerechtigkeit. Der Tod ist das Gerechteste, was es überhaupt gibt. Da fragt der Tod nicht, bist du König oder bist du Bettelmann? Komm her. Verstehst du das alles? Der Tod macht keine Ausnahmen. Egal, unter wessen Herrschaft du auf dieser Welt standest, der Tod befreit dich von den Pharaonen. Der Tod befreit dich. Nicht zu Lebzeiten, das schaffst du nicht. Aber erst wenn du durch das Rote Meer ziehst, dann macht der Herr dir einen Weg, wo kein Weg ist. Und der Pharao hinter dir ist, die Berge links und rechts und das Unmögliche vor dir, der Herr macht dir einen Weg, wo kein Weg ist. Das sichtbare Leben muss vergehen, damit das wahre Leben kommen kann, das wahre Leben sich herauskristallisieren kann. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, bevor es aufgeht. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er als Richter für die einen und so weiter, aber er kommt auch als unser Erlöser. Du warst treu über wenigem. Vielleicht hast du gar nichts gehabt, aber du warst treu in dem, was du, wie du Gott gedient hast, mit diesem bisschen, mit deinem Schärflein. Und dann ist Schluss mit deiner Bettelei, mit deiner Armut, mit deiner Abhängigkeit. Wenn Jesus wiederkommt, und er ist jetzt schon da, meine Lieben, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Aber diese Vollendung, auf die warten wir, die steht noch aus, wo dann der neue Himmel und die neue Erde kommt, in der Gerechtigkeit ist. Da wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, nichts mehr sein. Bis jetzt haben wir nur neues Leben in uns. Das Reich Gottes ist in uns. In uns, da sind wir glücklich, da sind wir zufrieden, da sind wir satt. Aber um uns herum ist die Hölle los. Der Teufel. Was weiß ich? Und bei seiner Wiederkunft wird nicht nur das Innere erneuert, sondern auch das unser Äußeres. Und da wird das Kind am Loch der Otter spielen, der Löwe wird Gras fressen. Da wird diese messianische Zeit sein, diese paradiesische Zeit. Der neue Himmel, die neue Erde. Deshalb muss Jesus wiederkommen. Und er bringt seinen Lohn mit sich für die, die ihm gehören. Der Tag, an dem wir sterben, betreten wir die Welt Gottes. Und da gibt es für uns kein Zurück mehr. Kein Zurück mehr. Da will auch keiner mehr zurück. Wenn du einmal beim Heiland bist, geschmeckt hast, wie gut der Heiland ist und wie der Herr Jesus handelt und wirkt. Weißt du, da freust du dich. Und Jesus garantiert uns das ewige Leben. Er garantiert uns. Und er übernimmt alle Risiken für die Herrlichkeit, für die Ewigkeit, für deine Zukunft. Jesus ist unser Anwalt und Retter, unser Führer durch die ganzen Ewigkeit. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Nichts. Überleg einmal, betone das. Nichts. Dir fehlt hier so vieles. Bräuchte mehr Geld, mehr Zeit, mehr Kraft. Was weiß ich, was du alles noch brauchst. So vieles. Aber hier, mir wird nichts mangeln. Wenn du stirbst, gehst du zu Gott. Und dort, wo Jesus dir vorausgegangen ist, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Eine kleine Geschichte, die hier ja vor 150, ja, nein, gar nicht so lange, im letzten Jahrhundert passiert ist, also 1900 und noch was. Ein Ehepaar geht zum Pfarrer und verabschiedet sich von dem Pfarrer und von der Gemeinde und sagt, wir wandern nach Kanada aus. Aber dann sagt der Pfarrer, ja, sie sind ja erst aus dem Osten gekommen, waren es Flüchtlinge. Ja, sagte, wir sind aus dem Osten ausgewandert und so weiter. Und wir haben uns zwar hier gut eingelebt, aber wir wandern aus nach Kanada. Mit leeren Händen. Wir müssen alles hier lassen. Und wir vermachen alles, was da ist für die Gemeinde. Ihr könnt es verwenden, wie ihr es wollt. Und wir wandern nach Kanada aus. Sagte, wir wollten nach Kanada. Ja, einer unserer Söhne ist in Kanada. Uns vorausgegangen, unser Sohn ist uns vorausgegangen. Diese Botschaft gefällt mir. Unser Sohn ist uns vorausgegangen. Nach viel Not und Mühe haben sie den tatsächlich in Kanada reingelassen. Er hat dort sich eine Existenz aufgebaut. Und unser Sohn hat alles für uns schon vorbereitet. Toll. So wie Jesus Christus. Unser Sohn, unser Retter, unser Bruder, unser und so weiter. Nur weil der Sohn schon drüben ist und mir helfen wird, kann ich alles riskieren, haben die Eheleute gesagt. Nur weil der Sohn drüben ist, kann ich riskieren, hier auszuwandern. Du kannst nicht selig sterben, dem Teufel die Rechnung verderben und so weiter, wenn du nicht den Sohn drüben hast. Jesus Christus, unseren Heiland, den Menschensohn, der erwartet dich. Wir können auswandern nach drüben und er wird mir helfen und ich kann alles riskieren, auch mit nichts dort anzukommen. Nur mit Handkoffer. Der Sohn ist uns vorausgegangen und er trägt alle Risiken. Der Sohn trägt alle Risiken. So ist auch Jesus. Er trägt alle deine Risiken. Wenn du hier über den Jordan gehst, die Schwelle gehst, wir werden von Gott angenommen. Wir gehen heim zu unserem Vater. Unsere Wanderschaft ist zu Ende. Du kannst gegen den Tod nichts tun. Du musst es da lassen. Aber der Sohn hat uns alles schon vorbereitet. Und ich riskiere nichts. Ich gehe bin nicht leichtsinnig. Ich weiß, der empfängt mich. Ich werde kein Fremdling dort sein. Mein Sohn hat alles vorbereitet. Von drüben. Da ist alles schon da. Weißt du, ich weiß nicht, wenn du so an DDR denkst. Für die DDR war immer so wichtig, die da drüben. Die unterstützen uns, die helfen uns, die wissen, wie es uns geht, die legen dort ein Wort ein für uns, die da drüben. Und wir haben eine Wolke von Zeugen, Hebräer 11, 12, eine Wolke von Zeugen, die da drüben erwarten uns. Die sind schon vorausgegangen, die preisen schon den Herrn, die beten schon den Herrn an und die freuen sich, dass wir kommen, die applaudieren, komm heim, quäl dich nicht so und so weiter. Du spürst die Stimme des guten Hirten, du gehst kein Risiko ein, der Vater erwartet dich. Er trägt alle Risiken für dich, der Herr Jesus, diese neue Wohnung. Er sorgt für deine Einbürgerung. Er sorgt, dass du dort empfangen wirst. Weißt du, der Tag, an dem wir sterben, ist es der Tag, wo wir uns von dieser Welt trennen. Wir verlassen und wir gehen über den Teich nach Kanada. Aber noch weiter als Kanada. Wir gehen in den Himmel. Halleluja. Beim Heiland werden wir sein. Hier wandern wir aus. Hier emigrieren wir. Bei Gott bekommen wir Asyl. Wir werden aufgenommen. Halleluja. Weißt du, jetzt pass auf, was da passiert. Da kommen so viele Flüchtlinge aus Syrien und Afrika und sonst irgendwo Afghanistan, Irak, Iran und so weiter kommen Flüchtlinge. Weißt du, was für Flüchtlinge kommen? Die Söhne kommen. Weißt du, die Familien legen Geld zusammen, damit der Sohn nach Europa kommen kann. Und was passiert, wenn der Sohn hier Asyl bekommen hat, Heimat bekommen hat, Bleiberecht bekommen hat, dann holt er die Familien zurück. Und genau das ist. Jesus ist der Bruder, der uns vorausgegangen ist, unser ältester Bruder, und er holt uns alle zurück. Der holt uns ins Reich, ins Land, in der Verheißung und so weiter. Und wenn er Asyl bekommt und Jesus ist zum Vater angekommen, er steht und sitzt zu Rechten der Majestät Gottes und jetzt holt er alle nacheinander heim nach, aus der Diaspora, aus der Verstreutheit zurück, aus der Fremde, aus diesen ganzen Löchern, wo man sich verkrochen hat. Gott selbst sammelt das zerstreute Volk. Da muss kein Pastor, kein Bischof, kein Priester, nichts. Der Sohn ist vorausgegangen und er ladet ein, komm her. Als wir von der Sowjetunion hier nach Deutschland kamen, wir haben nur jemanden gehabt da bei München in Wolfratshausen. Und wo wollte hin? Wir wussten nicht, wo wir hin sollen. Aber wir haben nur eine Adresse, jemand Verwandtes, weitläufig Verwandtes. Ja, und dort sind wir dann gelandet. Und wichtig ist, dass du auch irgendwo Verwandte hast. Bei Jesus, verwandt mit ihm. Wir müssen das Zeitliche verlassen. Das werden wir tun müssen. Wir werden auswandern, aussiedeln. Wir werden nach Hause gehen, über den großen Teich. Und ich sage dir eines, sterben tut nicht weh. Ja, das ist eine große Wahrheit. Ich habe es beobachtet, das ist meine Beobachtung. Sterben tut nicht weh. Nur das alles drumherum. Du fällst im Koma, wirst ohnmächtig. Und dann sollen die Leute dich in Ruhe lassen. Weißt du, da wird der liebe Gott hat es so wunderbar eingerichtet, so ein Notschalter, da wird plötzlich fällst du weg, du weißt nichts mehr, du gehst nach Hause. Egal wo, weißt du, wenn du aus großer Höhe irgendwie fällst und bevor du den Boden erreichst, da weißt irgendetwas durch diese Geschwindigkeit, durch den Fall, etwas, du bist bewusstlos, kommst an, spürst keinen Schmerz, bist wie betäubt, besinnungslos, ohnmächtig. Wie in der Narkose. Gott übernimmt dann die Kontrolle über dein Leben. Und es ist wichtig, dass Gott die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Wenn du bei Gott bist, übernimmt der Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist die Führung in deinem Leben. Alle Risiken. Ich habe einmal einen Bruder beerdigt. Oder Schwester. Doch, es war ein Bruder, glaube ich. Beerdigt. Jemand aus der Gemeinde, der war erst frisch bekehrt, gar nicht lang bekehrt, ein Russlanddeutscher, kam zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt muss ich die Beerdigung halten, weil er schon älter war. Ich glaube, der ist nicht einmal getauft worden. Oder konnte das, weil er alles so schnell ging. Und sage ich, Herr, was soll ich predigen? Was soll ich predigen am Grab? Dann blättere ich durch die Bibel, suche ein Gotteswort als Einstieg. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben. Und er wird ausfüllen all unseren Mangel. Er wird ausfüllen all unseren Mangel. Aber jetzt weiß ich's. Der liebe Gott, der Herr Jesus Christus, wenn wir dort ankommen, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht vollendet, ich bin noch unreif, verstehst, aber der wird allen meinen Mangel ausfüllen. Halleluja. Und das hat mich so getröstet. Und ich weiß es heute egal, auch wenn ich noch nicht perfekt bin, keines von uns perfekt. Die ganzen Leute, die versuchen perfekt zu sein, das sind Pharisäer. Und die schaffen es nicht. Kein Pharisäer ist in Nachfolge Jesu gewesen. Und der Einzige, der wahrscheinlich war, das war der Judas, hat den Herrn noch verraten. So, und so weiter. Aber er wird unseren Mangel ausfüllen. Unsere Schwäche. wird mit Stärke ausgefüllt. Unsere Krankheit wird mit Gesundheit ausgefüllt. Unsere Ängstlichkeit, was wir hier hatten, wird mit Mut und Kühnheit ausgefüllt. Er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Weißt du, das ist toll. Also ich war einen ganzen Monat in Indien, reiste von Stadt zu Stadt, von Großstadt zu Großstadt letztendlich, habe diesen ganzen Subkontinent Indien besucht. Weißt du, und dann kam ich dorthin. Ich habe niemanden dort gekannt. Niemand. Außer so per Internet korrespondiert, niemand gekannt. Bin dort angekommen in Neu-Delhi, komme aus dem Flugzeug und die Leute haben ein Schild gehabt, Matutis am Flughafen und die haben mich empfangen und das waren meine Brüder. Und so ging das in Delhi, in Kalkutta, in Patna, in was weiß ich, all diese indischen Städten bis unten nach Cochin und dann Mumbai und Bombay, überall. Ich wurde empfangen von Leuten, obwohl ich sie nicht gekannt habe, aber wir waren Brüder und Schwestern. Und wo sie so viele Sprachen gesprochen haben, vom ersten Moment habe ich Englisch gepredigt und Englisch gedacht und Englisch geglaubt. Ja, plötzlich war ich in fremden Land, fern von zu Hause. Das gleiche war auch in Pakistan. Und die Leute, die Geschwister haben alle Risiken auf sich genommen in Pakistan. Ich werde nie vergessen, da gehe ich in Karachi auf den Markt, da stehen die Brüder links und rechts und umgeben mich, damit mir nichts passiert. Und die beraten mich, wie ich mich verhalten soll. Und ich habe so mein Kreuz getragen, habe ich gesagt, soll ich das Kreuz wegnehmen oder soll ich das Kreuz tragen? Sie sagte, lass es, du bist ein Ausländer hier, ist egal, du trägst das Kreuz. Und dann komme ich da auf den Markt, dann kommt ein Moslem, der in Mekka mal gewesen ist und sagt, Sie sind Pastor, Priester. Ja, habe ich gesagt, das bin ich, sowas Ähnliches. Würden Sie für mich beten? Und der nimmt seine Kappe runter und ich nehme ihn an die Hand und ich bete auf dem Markt. Und plötzlich kommen da ein paar andere Leute und weißt du, plötzlich im Ausland, in der Fremde. Du musst dich nicht fürchten, wenn deine Brüder und Schwestern um dich sind. Die übernehmen dein Risiko, das Risiko. Die verteidigen dich, die schützen dich. Aber nein, die waren da. Und es war so ein Segen auf dem Marktplatz in Karachi. Sie haben alles dort vorbereitet, geplant. Die Quartiere mussten nicht auf der Straße schlafen. Nein, weißt du, das ist es. Sie übernehmen das Risiko, der Sohn, die Brüder, die Geschwister. Und wohl uns, wenn wir eine Familie haben. Arm sind die Menschen, die keine Familie haben. Aber ich sag dir, deine Familie sind nicht deine Verwandten, deine Mutter, dein Vater. Jesus sagt, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Nicht die meinen Namen tragen oder meine Gene haben. Nein, die den Willen des Vaters tun. Das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern. Wir müssen ganz anders anfangen zu leben. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Die wahre Gemeinde Jesu Christi ist ein Herz und eine Seele. Da zieht nicht der in der Richtung und der andere in der Richtung und der andere so und der andere so. Wir gehen alle, sie haben alles gemeinsam. Und es war so toll. Wir haben tolle Zeit gehabt in Indien und wo auch immer. Lass dich in Gott fallen. Das ist Sterben. Das ist aufgeben, zurücklassen, abgeschnitten, getrennt. Es ist nur ein Moment. Und dann sagst du, ja, Herr. Und dann passiert es. Da plötzlich, weißt du, du bekommst nicht mehr mit. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10 heißt es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Und dann werden die Himmel vergehen und mit großem Krachen die Elemente werden schmelzen und so weiter. Und die Werke auf dieser Erde werden verschwinden, die darauf sind, nicht mehr zu finden sein. Und wenn das alles so zergehen und zerfallen soll und verschwinden soll, wie solle dir da nicht mit einem frommen, heiligen Wandeln Gott gefallen? Verstehst du? Wenn du das weißt, auf mich wartet die Ewigkeit. Bedenke, dass wir sterblich sind. Mensch, bedenke, dass du stirbst. Das ist die Botschaft, die auch die Griechen gehabt haben. Alle Kulturen durchweg. Die Pharaonen, sobald ein Pharao den Thron bestiegen hat, hat er angefangen, seine Pyramide zu bauen. Für seine Beerdigung. Verstehst du? Sobald es ist, die Elemente werden vergehen und mit Feuer verschmelzen. Aber von Paulus und Petrus sagt hier, und wir warten eines neuen Himmels und eine neue Erde nach seiner Verheißung. Alles auf dieser Welt wird vergehen, ist unwichtig. Weißt du, ist kein Schuss Pulver wert. Alles, was auf dieser Welt passiert, weißt du, nimmt nicht alles so dramatisch. Ach, die haben mich beleidigt, die haben mich nicht gegrüßt, die haben mich nicht beachtet, die helfen mir nicht. Lass das, das sind kleine Fische. Alles vergeht. Löse dich von dieser Welt. Lass los. Häng nicht da dran. Das ist die Botschaft. Bedenke, dass wir sterben werden. Sei nicht so religiös. Auch das gehört dazu. Weißt du, wenn der Teufel einen mit der Sünde nicht verführen kann, versucht er mit Religion. fromm, ein Pharisäer. Im Prediger Kapitel 7, Vers 16, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu religiös, damit du dich nicht zugrunde richtest. Und so viele richten sich mit ihrem Pharisäertum zugrunde. Sie geißeln sich, sie plagen sich, sie quälen sich. Ja, das ist eine schwere Religion, Pastor, was du da hast. Nein, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Sei nur einfach in den Willen Gottes. Liebe Gott und deine Nächsten. Und dann kannst du machen, was du willst. Dann bist du richtig. Dann ist es okay mit dir. Deine Beziehung zu Gott ist wichtig. Er ist dein Vater. Kennst du ihn? Der verlorene Sohn besinnt sich. Ich habe doch noch einen Vater. Und ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Mein Vater erwartet mich. Und der Vater steht an der Tür und er sieht, dass mein Sohn kommt nach Hause und geht ihm entgegen. Sieht ihn schon von Weitem. Und da werden alle Dinge geordnet, geregelt. Da musst du nicht kämpfen. Was sagt mein Bruder? Und ich möchte lieber nur Tagelöhne sein. Nein, vollkommen egal. Was sagt dein Bruder oder was sagt deine Schwester? Was sagt dein Vater, was sagt deine Mutter? Du gehst deinen Weg. Der Vater empfängt dich, der himmlische Vater. Der Tag, an dem du stirbst, ist die sichtbare Welt für dich ein für allemal zu Ende. Und wir wechseln von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt. Und ich sage dir eines, die unsichtbare Welt ist reeller als die sichtbare Welt, die du siehst. Sogar sichtbarer, die sichtbare Welt ist nur vergänglich. Dieser Stuhl, auf dem du sitzt heute, wird eines Tages verheizt oder was weiß ich, irgendwo entsorgt. Aber das Unsichtbare, wir werden mit Christus sitzen und mit Christus regieren, das ist unsere Berufung, unsere Zukunft und wir haben eine herrliche Welt vor uns, vor dem Herrn, vor unserem Leben. Wenn du stirbst, wird es so sein, als wenn du einschläfst. Ich weiß nicht, ob du so mal Tiefschlaf schon mal gehabt hast. Du schläfst ein und du wachst morgens auf und sagst, geht genauso weiter. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das wird das Leben sein. Nach deinem Tod, noch ganz schnell, wirst du den Zahltag bekommen, deine Belohnung und mein Lohn kommt mit mir. Du bekommst deine Anerkennung. Dich hat man hier abgelehnt, dich hier verachtet, dich für den letzten Dreck behandelt, aber dort wirst du in Ehren gehalten. Dein Sieg wird gefeiert, die Triumphe, die du gehabt hast. Und du, weißt du, diese Vereinigung mit dem Vater, du bist zu Hause und du musst nicht groß erzählen, was war. Weißt du, wenn wir Zeugnis geben, wir sollen aufhören zu erzählen, was der Teufel an uns getan hat. Weißt du, ich war ein Süfke, ich war ein Rauschgiftsüchtiger, ich war ein Dieb, ein Mörder und. Nein, wir sollen die Werke des Herrn zu verkündigen. Er hat Jesus gesandt. Jesus kommt in mein Leben hinein. Er hat mein Leben verändert, hat mir Frieden und Freude gegeben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie, wenn die Heiligen einmarschieren, du bekommst einen neuen Körper, eine neue Identität. Weißt du, du trägst nicht mehr die Flagge der Deutschen Bundesrepublik oder was weiß ich, einen Sternenbanner. Du wirst mit deinem Leben vereint, mit dem Leben, das Gott für dich bestimmt hat, mit deinem Original. Halleluja, mit dem Original. Hab keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Das Letzte ist Gott. Er ist dann Alpha und Omega. Er ist der Erste und der Letzte und er hat das letzte Wort. Halleluja. Vater, ich danke dir für die Verheißung des Glaubens. Herr, und wir sind nicht mehr so ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Wir haben Hoffnung, wir haben Glauben, wir haben den Frieden. Wir wissen, wenn wir hier diese Erde verlassen, wir werden ja den Himmel betreten, die Gassen des neuen Jerusalems. Halleluja. Und wir werden in deinem Tempel sein, in deinem Hause werden wir bleiben, immer da und ewiglich. Wie der David es in seinem Psalm sagte, Herr, ich danke dir. Und du wirst abwischen alle Tränen von unseren Augen. Leid und Schmerz und Geschrei wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Und Johannes schreibt das genau auf. Hast du dem Johannes befohlen, Herr Jesus, und wir möchten genau an dem festhalten. Wir haben das Leben und wir sind in dem Leben und Christus ist für uns das Leben. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Und Herr, wenn irgendjemand schwach und krank ist, Probleme hat, Schwierigkeiten hat, Ängste hat und noch keinen Frieden mit dir hat, hilf, dass er Frieden mit dir bekommt. Und zwar noch heute. Heute ist der Tag des Heils. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen.